Schlechte Nachrichten kommen diese Woche aus Brüssel. Wie erwartet möchte die EU-Kommission den europäischen Emissionshandel aufweichen. Und das auf Drängen einzelner Regierungen Europas und besonders lautstark jammernder Lobbyisten. Sollte das so kommen, sicher ist das Ganze natürlich noch nicht, würde es dazu führen, dass wir nicht nur die Klimaziele vergessen können, sondern auch den Wirtschaftsstandort Europa noch weiter schwächen würden. Die EU-Kommission hat diese Woche verkündet, dass sie dem Drängen von einigen sehr toxischen und lautstarken Lobbyisten, die sehr laut jammern und das schon seit einiger Zeit, sowie einigen Regierungen der Europäischen Union ein bisschen nachgeben wollen. Ein bisschen zumindest. Und das geht besagten Jammerlappen natürlich auch jetzt schon nicht weit genug. Die EU-Kommission möchte vorschlagen, und das Ganze ist natürlich noch nicht durch, das müsste dann entsprechend in den nächsten Wochen im EU-Parlament von den Mitgliedsländern natürlich noch entsprechend bestätigt oder hoffentlich eher abgelehnt werden. Aber sollte das so kommen, würde es dazu führen, dass der europäische Emissionshandel zu einem mehr oder weniger zahnlosen Tiger wird. Und das ist eine Diskussion, die führen wir nicht erst jetzt. Wir haben vor einigen Monaten bereits eine Folge gemacht, wo der Evonik-Vorstand Christian Kullmann in einem Tagesthemen-Interview dazu jede Menge Blödsinn behauptet hat und er würde den europäischen Emissionshandel gerne komplett loswerden. Und ich verlinke dazu natürlich auch in der Quellenübersicht den Link zu eben dieser Ausgabe, die wir gemacht haben. Dort haben wir einige seiner Falschaussagen ganz akribisch seziert und auch dort findet ihr noch weitere Quellen zu dem Thema und wir werden natürlich auch hier nochmal auf das Thema konkret eingehen und einige Quellen dazu bereitstellen. Kurz allerdings für diejenigen, die nicht so tief in dem Thema drin sind, was ist dieser europäische Emissionshandel? Abgekürzt wird der mit ETS, steht für Emission Trading System. Und also man kann am Namen schon erkennen, das ist ein Emissionshandelssystem. Ein sehr marktwirtschaftliches Konzept, bei dem die Leute, die jetzt jammern, über Jahre gesagt haben, das ist es, das wollen wir, wenn es auch gerade darum ging, CO2-Besteuerung abzulehnen, hieß es ja immer, wir haben doch den ETS und es ist ja ein marktwirtschaftliches Instrument. Und jetzt, wo es konkret wird, jetzt ist Marktwirtschaft plötzlich nicht mehr so geil. Aber dazu kommen wir gleich. Dieses Emission Trading System, kurz ETS, gibt es bereits seit 2005. Also über 20 Jahre gibt es dieses Konzept schon in den 2000er Jahren. Ganz am Anfang, Ende der 90er hat man das entwickelt und seit 2005 ist das scharf. Und seitdem wissen die Leute, die jetzt jammern, was da auf sie zukommt. Das muss man wissen, weil das wird gleich nochmal relevant, weil das Gejammer, was jetzt kommt, ist besonders scheinheilig, gerade wenn man bedenkt, dass wir seit über 20 Jahren wissen, was da auf die Leute zukommt. Und jetzt tun sie plötzlich so überrascht, genauso wie am Ende des Jahres so plötzlich immer am 24. Dezember Heiligabend ist. Aber das ist wahrscheinlich noch perfider, weil da geht es nicht um ein paar Geschenke vergessen, sondern einfach um unternehmerische Verantwortung und um den Fortbestand des Wirtschaftsstandorts Europas. Bei diesem europäischen Emissionshandel ist es grob gesagt ein relativ simples Konzept, also simpel in der groben Ausführung. Natürlich im Detail ist das nicht ganz so trivial, aber es geht darum, dass man ein sehr marktwirtschaftliches Prinzip, nämlich das Verursacherprinzip, in den Markt implementiert. Das hat viel Ähnlichkeit mit der Tatsache, dass wenn man seinen Mülltonner an die Straße stellt, zahlt man eine Gebühr an die jeweiligen lokalen, an die lokale Kommune, an die Kommunalverwaltung und dafür wird der Müll abgeholt. Ein Vorgang, der bei den meisten ganz normal ist und die Leute jammern darüber eher nicht rum. In der Industrie ist es anders und übrigens auch bei Konsumentinnen und Konsumenten ist das anders, wenn es um Treibhausgasemissionen geht. Dort darf man nach wie vor den Müll an die Straße stellen, nicht mal in eine Mülltonne, man darf ihn einfach auskippen und irgendjemand anders darf das dann wegmachen, aber nicht selber. Das ist das Prinzip, wie wir heute mit Müll aus Emissionen umgehen. Und den wahren Preis für eine Tonne Treibhausgasemissionen, primär ist das CO2, aber nicht nur, die bezahlt heute niemand. Niemand zahlt den wahren Preis. Wir haben dazu auch schon einige Folgen gemacht, wenn man wirklich jetzt den wahren Preis pro Tonne CO2 rechnet, wenn man auch das Carbon Dioxide Removal, also das Rausziehen aus der Atmosphäre mitrechnet, ist man bei Minimum 1.500 bis 2.000 Euro pro Tonne CO2. Das müsste man zugrunde legen. Manche Rechnungen kommen auch Richtung 3.000 Euro pro Tonne. aber davon sind wir weit entfernt. Momentan zahlt man in Deutschland 65 Euro pro Tonne CO2 und einige jammern auch schon darüber. Paradoxerweise finden die Leute gleichzeitig CCS, also Carbon Capture and Storage, ganz dufte, aber wenn man das machen würde, kämen nochmal so 250, 300 Euro nochmal obendrauf, wenn man damit überhaupt hinkommt, wahrscheinlich sogar eher mehr, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt haben wir genau diesen europäischen Emissionshandel, der dafür sorgen soll, dass Unternehmen, die Treibhausgase emittieren, das nicht einfach so tun können, sondern dass sie dafür etwas bezahlen. Verursacherprinzip, so wie Mülltonne an die Straße stellen. Das Ganze wird dadurch realisiert, dass man solche Zertifikate ausgibt. Die nennen sich Verschmutzungszertifikate. Und diese Verschmutzungszertifikate, wenn man die besitzt, darf man in der entsprechenden Analogie eine entsprechende Menge Treibhausgase emittieren. Das heißt also, ein Unternehmen, das Dreck emittieren will, muss dafür die notwendigen Zertifikate haben. Soweit, so gut. Jetzt hat man natürlich 2005 gedacht, wir müssten das ein bisschen als Übergang gestalten, was ja auch durchaus in Ordnung ist. Man hat also erstmal gewissen Unternehmen, gerade die energieintensiven Branchen, die in einem internationalen Wettbewerb stehen, gewisse Mengen an kostenlosen Zertifikaten zur Verfügung gestellt. Damit hatten sie erstmal weiterhin die Möglichkeit, kostenlos zu stinken. Und das können sie bis heute. Es gibt immer noch kostenlose Zertifikate in diesem Emissionshandelsmarkt. Und jetzt ist die Idee ursprünglich gewesen, so mit Beginn nächsten Jahres, dass diese Menge an kostenlosen Zertifikaten, dass es die nicht mehr gibt und dass die bestehende Menge an Zertifikaten langsam aus dem Markt rausgenommen wird. Dadurch verknappt man die Möglichkeit, Treibhausgase zu emittieren. Der Preis für eine Tonne CO2 steigt dadurch und Unternehmen sind eher dazu angehalten, ihre Prozesse und Produktportfolios zu transformieren. Und dass das so kommt, wie gesagt, seit über 20 Jahren wissen wir das. Ist überhaupt nichts Neues und deswegen ist das Gejammer gerade besonders perfide. Dieser ETS 1, der gilt eben seit 2005 und die Einnahmen, die die EU aus diesem Topf bekommt, die werden an die Mitgliedstaaten rausgegeben und die Mitgliedstaaten sollen dann damit Investitionen in die Dekarbonisierung, in die Klimatransformation stecken. Damit können dann Menschen entlastet werden, auch gewisse Investitionen für Unternehmen können gefördert werden und so weiter. Das ist eben genau dieser Topf und die Mitgliedstaaten, die verwenden das Geld oft eben genau nicht dafür. So ein bisschen ähnlich wie mit dem Klimatransformationsfonds in Deutschland. Der wird ja auch zum Teil nicht für Klimatransformation verwendet, sondern für irgendwelche Klientelgeschenke. Aber so ist es grundsätzlich gedacht. Das heißt also, was jetzt im Raum steht, ist, dass die kostenlosen Zertifikate weiterhin bleiben und dass der Abbau der Zertifikate eben langsamer geht als bisher vorgesehen. Und wie gesagt, einigen Jammerlappen reicht auch das noch nicht. Die möchten das Ding gerne komplett loswerden. Aber was würde damit passieren? Es würde passieren, dass eben Leute, die seit über 20 Jahren ihren Job nicht gemacht haben, dafür belohnt werden. Und andere, die ihren Job gemacht haben, haben den Nachteil und es fehlen Einnahmen für die Finanzierung der Klimatransformation in der EU und ihren entsprechenden Mitgliedsländern. Und das ist jetzt gerade die Sache, die zur Diskussion steht und das hätte sehr fatale Folgen. Ich möchte kurz zwei O-Töne von der gestrigen Ausgabe der ARD-Tagesthemen einspielen. Einmal an dieser ersten Stelle ein Vertreter der Wirtschaft, der Industrie, der diese Abschwächung des ETS fordert und der begründet diese Forderung folgendermaßen.
Auch wir wollen unser Mögliches tun, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gleichzeitig stehen wir allerdings im globalen Wettbewerb. Und das große Risiko ist, wenn man jetzt die CO2-Kosten weiter erhöht, dass das einfach auch die Unternehmen in ihrer finanziellen Stärke so schwächt, dass dieses Geld schlicht und ergreifend fehlt, um in Nachhaltigkeit zu investieren.
Und das ist eine Scheinargumentation, die wir auch in diesem besagten Beitrag auch von Christian Kuhlmann von Evonik gehört haben. Und das ist natürlich sehr perfide. Wie bereits vorhin gesagt, wir wissen das seit 2005. Also über 20 Jahre weiß dieser Vorstandsvorsitzende, diese Führungskraft, dieser Manager, was da Mitte der 2020er Jahre auf ihn zukommt. Und jetzt sagt er, wenn das jetzt teurer wird, fehlt uns das Geld für die Klimatransformation. Da frage ich mich immer erstmal, was haben diese Leute die letzten 20 Jahre gemacht? Die Frage muss man hier ganz klar stellen, denn wenn er jetzt ein Problem hat, zu investieren in die Klimatransformation, dann ist das Problem woanders gelagert. Dann ist das, was er jetzt als Scheinargument auf Hinblick auf den ETS reinzieht, einfach nur ein Strohmann-Argument. Denn er hat de facto keine Strategie. Davon muss man ausgehen. Denn hätte er sie, hätte er das die letzten 20 Jahre locker machen können. Und es kommt noch dicker. Schauen wir uns mal die CO2-Preisverläufe in den letzten 20 Jahren ungefähr an, seitdem der ETS gilt. Und die sehen so aus. Man sieht also, über viele, viele, viele Jahre ist die Tonne CO2 fast kostenlos gewesen. Also die hat auch nach dem ETS nur einstellige Eurobeträge gekostet. Und dazu kommt, dass auch gerade solche Unternehmen, wie auch jetzt in dem Fall der Vorstand dieses Unternehmens, die haben kostenlose Zertifikate bekommen und bekommen sie immer noch. Damit müssen sie oder mussten sie oder müssen immer noch selbst diese geringen Kosten nicht bezahlen. Das heißt, da ist irgendwo was komplett schief in der Argumentation. Und ich kann noch mal einen draufsetzen. Viele Unternehmen, die kostenlose Zertifikate bekommen haben, haben damit ziemlichen Reibach gemacht. Denn die haben mit ihnen natürlich auch gehandelt. Denn die konnten, auch wenn der CO2-Preis nicht so hoch war, aber die haben kostenlose Zertifikate bekommen, die der Staat, also Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, bezahlt haben und haben die als Spekulationsware auch noch teilweise zumindest zu Geld gemacht. Damit haben diese Unternehmen in den letzten 20 Jahren mehrfach profitiert. Ein geringer CO2-Preis, den sie sowieso nicht bezahlen mussten, und mit den kostenlosen Zertifikaten haben sie auch noch einen Reibach gemacht. Und das, wie gesagt, über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und jetzt kommen solche Leute, wie zum Beispiel eben der gerade zitierte Vorstand der H&R-Gruppe, die dann gesagt haben, hey, wo sollen wir jetzt das Geld hernehmen, wenn die CO2-Kosten steigen? Tja, das ist die Frage. Wofür haben sie es denn ausgegeben, was sie all die 20 Jahre eben nicht bezahlt haben, beziehungsweise womit sie den Reibach gemacht haben? Da könnte es stecken. Also hier sieht man ganz klar, das ist ein Strohmann-Argument. Die haben alle Zeit der Welt und alles Geld der Welt, haben allerdings nichts getan. Und jetzt fordern sie, dass die Gesellschaft und die anderen Wettbewerber, die ihren Job gemacht haben, die Zeche zahlen für ihre eigene Ignoranz und ihr eigenes Managementversagen. Und das ist ziemlich scheinheilig. Also man kann allein an diesem O-Ton und eben wie gesagt, Herr Kullmann von Evonik hat den gleichen Blödsinn behauptet, man kann darin sehr gut erkennen, dieses Thema ETS und auch generell die Forderung nach Aufweichen und Lockerung von Klimazielen sind Strohmann-Argumente dafür, dass man einfach als Management versagt hat und keine Strategie für die Zukunft hat. Und natürlich wissen wir mittlerweile auch, Teile der Union arbeiten und operieren im wissenschaftsfeindlichen Raum, nicht nur Leute aus der Wirtschaft. Und da gibt es einen EVP-Abgeordneten, einen CDU-Mann, der Teil der EVP-Fraktion im EU-Parlament ist, und der behauptet diesen Blödsinn hier.
Wir haben im Moment so ambitionierte Regeln, dass das viele Unternehmen nicht schaffen. Und Klimaschutz durch Arbeitslosigkeit, das ist nicht das richtige Rezept. Deswegen müssen wir nachsteuern.
Und aus Unionskreisen hört man genau diesen Blödsinn ja immer wieder. Wir hätten besonders ambitionierte Regeln. Also erstmal, das stimmt nicht. Und es wird außerdem hier dieses Horrorszenario an die Wand gemalt. Klimaschutz ja, aber am Ende sind wir alle arbeitslos. Es gibt auch in Deutschland übrigens Branchen, gerade im Greentech-Bereich, die machen gutes Geschäft. Die prosperieren. Also nicht jede Branche hat ein Problem. Man muss hier auch ganz klar sagen, es ist nicht alles gleich. Aber es haben gewisse Teile der Wirtschaft ein Problem, und zwar die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und das Paradoxe, was jetzt hier gefordert wird, ist, dass man die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, auch in dem Glauben lässt, dass sie das nicht müssten. Aber die müssten das gar nicht so sehr wegen des europäischen Emissionshandels, sondern wegen der weltweiten Rahmenbedingungen, weil weltweit gibt es eine ganze Menge Wettbewerber, die machen ihre Hausaufgaben, übrigens auch im Inland, aber dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz. Also hier wird etwas suggeriert, was nicht stimmt. Es gibt also einerseits prosperierende Branchen und andererseits gibt es eben auch einen weltweiten Rahmenbedingungen, die haben zum Teil sogar heftigere und anstrengendere Regeln. Also diese Vorstellung, wir in Europa und gerade in Deutschland glaubt man ja besonders Vorreiter zu sein, haben extrem strenge und ambitionierte Ziele und die anderen machen das ja gar nicht, ist im Kern falsch. Der europäische Emissionshandel hat im Übrigen auch eine Vorbildwirkung gehabt, auch für andere Regionen. Auch in China gibt es sowas, in Teilen der USA gibt es sowas, auch Indien hat sowas. Also es gibt viele Länder, die haben ähnliche Regeln. Zum Teil regional unterschiedlich, nicht 1:1, aber es gibt dort genau die gleiche Grundlogik, dass man für Emissionen bezahlen muss. Und es gibt auch in Deutschland, und ich habe letztens ein Deutschlandfunk-Interview, da war Rainer Haseloff, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, mit im Gespräch, der auch behauptet hat, wir müssten hier in Deutschland und Europa die Ziele lockern, weil sonst die Industrie abwandert und die geht dann nach China und dort emittieren sie ja dann viel mehr. Das ist aber falsch. China hat in weiten Teilen strengere Auflagen als wir in Europa, weil die mittlerweile verstanden haben, dass es a. ein Wettbewerbsvorteil ist und b. es auch für die eigene Bevölkerung und für die Lebensqualität ein Muss ist. Also diese Vorstellung, wir sind hier besonders ambitioniert und benachteiligen unsere Industrie, das ist falsch. Dazu gibt es einen weiteren Mechanismus, nämlich CBAM. CBAM ist eine Art Zollmechanismus, der dafür sorgt, dass gewisse Waren, die mit schlechteren Bedingungen importiert werden in die EU, entsprechende CO2-Bepreisungsaufschläge zahlen müssen. Also es gibt ein Rahmenwerk weltweit, das das auch regelt. Aber man muss sich hier ganz klar machen, das, was dieser CDU-Mann hier gesagt hat, ist ein weiterer Todesstoß für die Wirtschaft. Denn die Unternehmen, die mit dem ETS ein Problem haben, wie vorhin schon gesagt, haben eh keine Strategie und die überleben den internationalen Wettbewerb sowieso nicht. Also entweder kommen die mit dem ETS klar oder sie sind am Ende. So oder so. Und deswegen wäre es ziemlich blöd, zu Lasten von anderen, die ihren Job gemacht haben, nämlich dann genau die zu fördern, die ihren Job nicht gemacht haben. Das ist wettbewerbsschädigend, das ist wirtschaftsschädigend, das gefährdet die Klimaziele und benachteiligt am Ende auch die Unternehmen, die bereits investiert haben. Und ein solches Beispiel, das sehen wir hier.
Uns war klar, irgendwann werden die Kosten für CO2 zu hoch. Und deshalb haben wir investiert. Wenn dieses Grundprinzip jetzt verändert wird, entfällt die Grundlage dessen, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben und auf der wir diese Investition getätigt haben.
Und neben dem bisher Gesagten, und das habe ich auch bereits angeteasert, ist genau dieser Aspekt, was hier gerade von diesem Geschäftsführer einer Stahlhütte gesagt wurde. Die Unternehmen, die seit 20 Jahren eben schon auch genauso wissen, was da kommt, und auch die physikalische Evidenz der Klimakrise ist ja eindeutig, die haben investiert, die haben umgestellt, haben entsprechende Wettbewerbsfähigkeit und die bekommen jetzt Nachteile. Das bedeutet, dass sie durch ihre Investitionen natürlich einen Teil ihres Cashflows eben nicht mehr haben. Die sind natürlich dadurch zukunftsfähiger, aber kurzfristig fällt das ihnen auf die Füße, weil dann natürlich der andere Wettbewerber kurzfristig doch mehr Cashflow hat und zumindest für einen gewissen Zeitraum von einigen Jahren kurzfristig Wettbewerbsvorteile hat, weil er einfach mehr Liquidität hat. Und das führt am Ende zu einer Rechtsunsicherheit. Gerade Unionsleute, die selbsternannte Law-and-Order-Partei, müsste eigentlich wissen, wie wichtig Rechtssicherheit ist. Und wenn man jetzt plötzlich kurz bevor der ETS 1 in eine nächste Phase tritt, das alles wieder aufweicht, und wie gesagt, einigen geht das Aufweichen nicht weit genug, die möchten es gerne ganz loswerden, die erzeugen eine enorme Rechtsunsicherheit, schaffen Wettbewerbsverzerrungen und benachteiligen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Job gemacht haben und keine Versagermanager sind. Und das ist eben ein weiteres Problem. Und das ist dann natürlich auch ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort Europa. Denn genau diese innovativen Unternehmen, wie jetzt hier dieser Geschäftsführer von einer Stahlhütte, der seinen Job gemacht hat, das sind ja die Treiber, die den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch Europa voranbringen können und es auch tun. Aber ihnen legt man dann durch dieses Aufweichen massive Steine in den Weg. Und damit zerstört man den Wirtschaftsstandort. Also was sehen wir hier? Wieder mal, und das ist kein neues Thema, wie bereits gesagt, ich hatte das Thema ja in dieser Reihe ja schon mal, aber es ist jetzt, wird es langsam konkreter und es ist zu befürchten, dass auch der ETS 2, das ist ja eben die Fortsetzung des ETS 1 für den privaten Sektor, der ist ja jetzt auf 2028 verschoben worden von 2026, 2027, aber ich kann mir vorstellen, dass auch der nochmal angefasst wird. Was wir momentan in Europa erleben, ist fatal, weil eine ganze Menge Jammerlappen aus den gestern Kleber-Lobbykreisen und ihre willfährigen Bücklinge aus der Politik, die sorgen gerade dafür, dass die Klimaziele verschoben, in Frage gestellt, sabotiert werden. Und das führt am Ende nicht nur zu einer Gefährdung der Klimaneutralität 2050 für Europa, und Deutschland muss ja aufgrund seiner besonderen Emissionsintensität der Vergangenheit auch 2045 fertig werden. Das ist kein willkürliches nationales Ziel, das ist abgeleitet vom europäischen Ziel, was auch gerne in gewissen neoliberalen Lobbykreisen gerne wahrscheinlich bewusst gelogen wird. Das sei ein nationales, überambitioniertes Ziel. Also es geht hier nicht nur um unsere Klimaziele, es geht auch um den Wirtschaftsstandort. Denn weltweit passiert diese Transformation. Sie findet statt. Wir erleben gerade weltweit die größte Revolution im Industriesektor seit Beginn der Industrialisierung. Und die geht ganz klar in Richtung Green Tech. Wir haben bereits dieses Bild hier auch schon mal gezeigt, wo die Investitionsströme im Energiesektor, das ist jetzt eine aktuelle Analyse der Internationalen Energieagentur, wo die in den letzten Jahren sich verlagert haben, von 2015 bis heute. Und man sieht da sehr sehr gut. Ich habe das anhand dieser grünen und roten Pfeile gekennzeichnet. Die sind von mir, die sind nicht im Originalbericht. Dort kann man richtig schön sehen, wo die Investitionen hingehen. Die gehen in Green Tech. Die gehen im Energiesektor in die Erneuerbaren und die ganze fossile Kram ist abflauend. Und ich habe das, sage das auch immer wieder, wenn ich dieses Bild zeige, da ganz, ganz unten, das ganz bisschen Violette, das ist die vermeintliche Renaissance der Kernenergie, die es natürlich nicht gibt. Und auch die E-Fuels-Fans, die sind bei dem Bild enttäuscht, weil diese Low-Emission-Fuels, die sind doch weiter unten, also völlig irrelevant. Wir sehen also ganz klar, wohin die Reise geht. Und Leute aus Teilen der Politik, wo die Union dazugehört, und toxische Manager des Gestern, die versagt haben und keine Strategie haben, die möchten nun für ihre Unfähigkeit den europäischen Kontinent und seine Volkswirtschaft in Geiselhaft nehmen. Und das ist etwas, das darf auf keinen Fall passieren. Wir müssen hier an die Leute appellieren und wie gesagt, die Abstimmung steht im EU-Parlament noch aus, dass diese Aufweichung des ETS keine Mehrheit bekommt. Bekommt sie es, ist es der nächste Schritt in die Benachteiligung der europäischen Wirtschaft und eine weitere Schritt in Richtung Desavouierung und Zerstörung unserer Klimaziele. Denn was gewisse Leute noch immer nicht kapiert haben, der Wettbewerb schläft nicht, der ist längst vorausgelaufen und wir laufen momentan hinterher. Und die Physik und auch andere Wissenschaft sind keine Verhandlungsmasse. Sie finden statt und je länger man das ignoriert und je länger man dummbräsig die alten Fehler weiterhin behält und Unfähigkeit belohnt, desto dicker und größer werden unsere Probleme. Und das war sie, eine etwas kürzere Regulärausgabe der Gestern-Kleber-Fails, unter 30 Minuten. Tschakka, es geht auch ein bisschen kürzer. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, übrigens, heute ist Jens Spahn zurückgetreten. Das erste in seiner politischen Laufbahn, was er richtig gemacht hat, allerdings leider viel zu spät. In dem Sinne, wenn ihr dranbleiben wollt, euch weiter beteiligen wollt und bitte verbreitet diese ganzen Themen, damit möglichst viel Desinformation verdrängt werden durch relevante Informationen, dann freue ich mich natürlich darüber und gerne danke fürs Interagieren, sachliche Rückmeldungen. Wie gesagt, die ganzen E-Mails, die lese ich selbstverständlich. Ich kann eben nur nicht alle beantworten. Und natürlich gerne teilen, Like da lassen, abonnieren und so weiter. Ihr wisst schon, die Zeiten von Aufmerksamkeitsökonomie. Also bis dahin, macht's gut und bis zur nächsten Ausgabe.